Schraubenzaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Lotte Schreiber, gelernte Architektin, Filmemacherin, Medienkünstlerin und neuerdings mit dem Projekt Living for Future auf dem Sprung zur Wohnbaurevolutionärin. Herzlich willkommen.
Hallo Wolfgang, danke für die Einladung.
Sehr gern. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist das Schönste an deiner Geburtsstadt Mürzzuschlag außer dem Bahnhof und der Tatsache, dass die Stadt ziemlich genau in der Mitte zwischen Graz und Wien liegt?
Also die Tatsache, dass die Stadt zwischen Graz und Wien liegt, ist schon einmal ein guter Punkt. Der Zufall hat es gewollt, dass ich in all meinen Biografien Mürzzuschlag als Geburtsstadt drinnen stehen habe, weil ich habe eigentlich wenig Bezug zu dieser Stadt, außer dass ich dort geboren bin. Ich bin zwar zwei Dörfer weiter weg aufgewachsen, aber zu Mürzzuschlag verbindet mich tatsächlich nur das Spital, in dem ich geboren worden bin. Und ansonsten kann man sagen, hat Mürzzuschlag durchaus Kultur zu bieten. Es gibt das Kunsthaus, das immer wieder total spannende Ausstellungen bietet. Und ich glaube auch, der Steirische Herbst macht dort diverse Veranstaltungen. Ich glaube, ein Musikprotokoll gibt es immer wieder, auch in Mürzzuschlag. Und natürlich die Natur, die gleich in den Tälern rund um Mürzzuschlag meist sehr schnell auf der Rax, auf der Schneealm, also spricht eben alles
Wandern
für.
Ist ja in unserem Alter dann schon ein Thema, muss man ehrlich sagen. Ne?
Absolut.
Der Herr Bundespräsident wandert ja dort auch zwischendurch in der Gegend, glaube ich. Gut, die nächste Mürzzuschlag-Frage streichen wir dann, weil du schon gesagt hast, so eng ist der Konnex gar nicht. Dann kommen wir gleich nach Graz. Du hast in Graz Architektur studiert. Warum?
Naja, ich habe, ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen hängen geblieben in Graz. Angefangen habe ich ja mit Kunstgeschichte und damals auch gab es eine sogenannte Fächerkombination mit dem Titel Bühne, Film und andere Medien. Damit habe ich begonnen, mehr oder weniger als Übergangslösung, bevor ich nach Wien gehe, um Restaurierung zu studieren. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Mir ist dann sehr schnell bewusst geworden beim Kunstgeschichtestudium, das ist mir alles viel zu theoretisch. Ich will eigentlich selber Dinge produzieren und nicht einfach nur über Dinge reflektieren und schreiben und sie interpretieren. Und auch dieses Fächerkombination Bühne, Film und andere Medien, die hat mich dann sozusagen meine Theateraffinität und auch schon Liebe zum Film zwar durchaus von einem theoretischen Standpunkt aus bereichert, aber ich wollte einfach mehr und in Graz, ja, aufgrund diverser privater Umstände bin ich dann in Graz hängen geblieben. Das Studium wollte ich aber auf keinen Fall weitermachen, weil ich selbst kreativ arbeiten wollte und da hat mir dann eine Freundin den Studienführer von der TU da, von der Architektur in die Hand gedrückt und hat gesagt, schau dir doch mal an, was die für Fächer haben und da war eben Entwurf und Zeichnen und Malen und auch Kunstgeschichte, Baugeschichte, also ich hatte sozusagen das Theoretische wie das Praktische im kreativen Bereich und die technischen Fächer habe ich einfach ausgeblendet und da Zähne zugebissen und durch. Aber dieses Architekturstudium in Graz, das möchte ich keine Minute missen. Also das war eine meiner Initialzündungen zu allem, was ich heute mache.
Wer hat dich da besonders beeindruckt oder beeinflusst? Ich meine, immerhin waren da ja natürlich große Namen. Mir als Laien fällt jetzt mal der Günter Dunemenig zum Beispiel ein, aber da waren ja auch viele Leute von außen. Andererseits waren diese ganzen Zeichensäle für euch ja sehr prägend. Wir haben euch da immer beneidet, dass ihr nicht nur Partys geschmissen habt, sondern tatsächlich gearbeitet habt gemeinsam. Wie war das ungefähr?
Ja, das, was mich an der TU Graz sicher am meisten beeinflusst hat, ist nicht eine Person, ein Meister, eine Meisterin, sondern es waren die Zeichensäle und dieses kollektive forschen, erforschen, sich gegenseitig Dinge beibringen. Also ich habe von meinen Studienkolleginnen viel mehr gelernt als je von irgendeinem dieser tollen Professorinnen. Natürlich gab es dann Leute wie den Günter Domenik, den ich gleich im ersten Jahr in Grundlagen der Gestaltung mir ausgesucht auch ganz hatte, weil einen anderen Namen habe ich nicht gekannt. Also habe ich mir eingebildet, ich muss da rein. Und es war auch toll, weil der hat es einfach gute Leute um sich geschart. Da war eben die Uli Tischler und der Andreas Lichtblau und ein Mensch namens Markus Meyer, der sich Mark Meyer nannte, von dem ich jetzt nie mehr wieder was gehört habe, der aber in Deutschland zu Hause ist, die quasi uns mit einer enormen, also diesen unseren Horizont von Anfang an total eröffnet haben, dadurch, dass sie eben auch Kunst thematisiert haben und mit uns in Ausstellungen gegangen sind, Steirischer Herbst. Wir sind ans Bauhaus gefahren, haben dort selber eine Ausstellung gestaltet. Also das war wirklich nach dem ersten Studienjahr, das war eine unglaublich tolle Erfahrung, da mit diesen originalen Bauhausmöbeln arbeiten zu dürfen.
Früher hat man in die Bio reingeschrieben, studierte bei Günter Domenik und arbeitete am Bauhaus, oder?
Ja, genau. Sollte vielleicht noch nachholen.
Ja, kann man ja noch überarbeiten. Ja, aber genau. Immerhin, das muss man schon sagen, die Lotte hat eine sehr okaye Website, wo man tatsächlich auch was über sie erfährt und natürlich auch über ihre Werke. Das hebt dich schon positiv hervor gegenüber anderen, wo es wahnsinnig schwer ist und man unter Umständen nur eine nachlässig betreute Wikipedia-Seite findet. Während des Studiums warst du dann in der sagenumwobenen KünstlerInnengruppe Fond aktiv, wenn meine Recherchen stimmen. Oder? Hat sich ja unter anderem auch mit Fragen der Raumgestaltung und der Architektur beschäftigt, aber natürlich nicht nur. Und daneben gab es dann schon auch wilde Partys, wenn ich mich richtig erinnere. Was war deine Rolle bei Fond?
Nein, ich habe da gar keine besonders tragende Rolle gespielt. Ich war da eher im Umfeld tätig. Ich war definitiv nicht in dieser Kerngruppe, aber das war eben für mich auch ganz eine wichtige Zeit und wo sich eigentlich dann für mich sehr schnell herauskristallisiert hat, dass ich tatsächlich meine Zukunft nicht in dem klassischen Architekturberuf sehe, sondern dass ich, also da habe ich wirklich beschlossen, ich will Künstlerin werden. Es war mir davor nicht in dieser Form bewusst, dass es möglich ist, das als Beruf auch auszuüben und habe dann aber Leute kennengelernt wie die Etta Strobel, mit der ich noch immer sehr eng befreundet bin, den Helmut Kaplan, den Orhan Kipchak und habe damals, als diese Fondschau wirklich alle zwei Wochen, ich glaube über eineinhalb Jahre, viel länger war ja das nicht, in diesem besetzten Haus im Volksgarten über die Bühne gegangen ist, da habe ich mich halt aktiv beteiligt und zwar mehr im performativen Bereich. Also ich habe dort verschiedene Auftritte gehabt. Und das Tolle an diesem Kollektiv, es war ja wirklich ein Kollektiv, das gab kein Gesicht für dieses Kollektiv. Vielleicht der Karl Grünling als Conferencier, der da immer moderiert hat. Aber das war das Schöne, dass sozusagen quasi auch diese Idee aus dem Zeichensaal wiedergespiegelt hat, aber im künstlerischen Kontext, dass man eben zusammen was auf die Beine stellt im Kollektiv und auch als solches auftritt. Und was der Fond schon sehr, sehr früh gemacht hat in diesem Haus, das war ja ein ganz spezielles Haus, man konnte mit dem Haus machen, was man will, weil es eine Art besetztes Haus war. Es war halt ein Leerstand, der quasi temporär genutzt wurde. Das wurde geduldet. Da steht jetzt ein Wohnbau genau an dem Ort, ein kleiner. Und das war wirklich ein Experimentierfeld, wo wirklich schon ganz früh multimedial gearbeitet worden ist. Ja, es waren da immer es wurden immer Kameras installiert, dann wurden haben parallel Veranstaltungen stattgefunden, die wurden dann übertragen. Dann hat der Winnie Ritsch eine Soundinstallation im Park präsentiert. Das wurde dann nach drinnen ins Haus übertragen. Also da wurde schon sehr, sehr früh, meiner Meinung nach, wurden Dinge ausprobiert, die heute gang und gäbe sind. Und es war für mich wahnsinnig wichtig, da dabei sein zu dürfen.
Das eigentlich so Anfang der 90er, erinnere mich da richtig, gell?
Genau, das war Anfang der 90er.
Und du hast zwar den Kopf geschüttelt bei Partys, aber ich kann mir zumindest an ein legendäres Fest erinnern in dem Haus. Und da bin ich, glaube ich, nicht ganz nüchtern wieder nach Hause gekommen.
Nein, ich habe den Kopf nicht geschüttelt, um dem zu widersprechen, sondern eher um dem Ausdruck zu verleihen, dass es nicht auch Partys gab, sondern es war sozusagen dieses ganze, das quasi das künstlerische Event und die Party waren eines, ja. Das ist so miteinander verschmolzen und das war ja auch im Zeichensaal so. Also das waren ja auch nicht nur reine Partys, da gab es ja dann auch immer Konzerte, Auftritte von Musikerinnen und.
Ich bin dem ein bisschen entwachsen, aber sowas wie Zeichensaalfeste, gibt es sowas noch prinzipiell?
Ich habe gehört, dass es verboten wurde.
Okay. Wie uncool. So, nicht verboten, nicht apropos. In Bands warst du zumindest ein bisschen auch zu erleben. Habe ich auf Wikipedia gelesen, weil das steht nicht auf deiner Website, sowas Banales quasi. Am Ende ist es aber dann weder der kunstvolle Hausbau geworden, noch die Musik, sondern der Film. Wie kam das?
Das kam... Also interessiert hat es mich schon immer, Konsumentin war ich schon immer. Also wir hatten damals in meiner ersten WG in der Atemsgasse, hatten wir immer regelmäßige Filmabende veranstaltet, wo wir uns dann eben David Lynch, aber auch so ganz absurde Dinge wie, also der Tangred Rinder, der damals ein stadtbekannter DJ war, der hat vom Heimo Svea sich VHS-Kassetten ausgeborgt damals mit den wildesten Filmen. Also da war Jörg Buttgereit und diese ganzen, und Russ Meyer und all diese B- und C-Movies haben wir uns da im Kollektiv reingezogen. Und dann gab es natürlich dieses kollektive Twin Peaks schauen jeden Sonntag. Also ohne das ging gar nichts. Und naja, und dann habe ich schon angefangen, auch während dem Architekturstudium so mal ab und zu mal eine Kamera in die Hand zu nehmen, Videokamera, keine Ahnung, Hi 8, was das damals war. Und habe auch Animation, meine erste Animation damals gemacht, bei einer Lehrveranstaltung vom Orhan Kipchak. Der, keine Ahnung, wie der Titel dieser Animations... Irgendwas mit Animation im Titel. Und das hat mir irrsinnigen Spaß gemacht. Und ich habe dann in Wien eben eh auch über Freunde aus Graz, also die Katharina Coboni, die jetzt auch mehr oder weniger renommierte Filmemacherin ist, in Berlin lebt. Es war eine gute Freundin von mir, die ist nach Wien, hat dort an der Angewandten studiert beim Weibel. Und über sie habe ich halt ganz viele Leute aus dieser Klasse kennengelernt. Und bin dann, als ich nach 99 nach Wien gegangen bin, wirklich in diesem Kontext, mit diesen Leuten unterwegs gewesen, habe dann eben auch den Norbert Pfach von Bichler kennengelernt. Der hat mir dann wirklich sehr viel beigebracht, tatsächlich Schnittprogramme und hat dann den Vorschlag gemacht, ob nicht wir beide gemeinsam eine Arbeit machen sollten, weil ich kann ja 3D-Animation. Ja. Ich habe das mir sehr früh auch selbst angeeignet, im Architekturstudium schon, und habe auch Geld damit verdient. Gar nicht schlecht damals, weil ich eine der ersten und wenigen war in Graz, die das angeboten hat. Und ja, und darüber ist unsere allererste gemeinsame Animation entstanden, 36. Und dann habe ich Lunte gerochen und habe gesagt, so, und den nächsten Film möchte ich mit einer Kamera machen. Und ich wollte eben, obwohl jetzt gerade das Digitale gerade so ein bisschen im Aufkommen war, wobei man noch nicht digital gefilmt hat, 99, da gab es noch die Bänder, die Mini-DVs. Ich habe mich aber interessiert für den Film. also für das Analogmaterial, und habe dann meinen ersten Film auf Super 8 gedreht und habe den, der hat dann absurden Erfolg gehabt. Also ich konnte mir das selbst nicht erklären, aber damit war ich sozusagen, ja, infiziert. Mhm. Infiziert. Und der hat eben schon hat einen Preis gewonnen, und dann gab es kein Auskommen mehr. Und dann bin ich quasi in diese Leidenschaft, es wurde eine echte Leidenschaft daraus, ja, das Filmemachen.
Ich würde jetzt noch 10 Jahre kurz retour springen, nämlich eigentlich in die Fondzeit, aber beim Film bleiben. So Ende der 80er, Anfang der 90er hat in Österreich eine Branche Aufschwung genommen, der du ja nicht ganz fern bist, so Dokumentargeschichten, nur halt mit einem anderen Zugang als du, also sag mal Semi-Dokumentargeschichten, Ulrich Seidel, Michi Klawocker und so. Das war aber dann nie dein Ding, oder?
Dokumentar?
Naja, die Art von Arbeitsweise, wie der Seidel, der Klawocker gearbeitet haben, das unterscheidet sich doch sehr von deiner Geschichte, oder?
Ich meine, die zwei, würde ich in keinster Weise mich da in einer Tradition dieser beiden sehen, auf keinen Fall. Ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Für mich war das Filmemachen zuerst einmal so ein, es ist noch immer ein Experiment, aber es war tatsächlich für mich ein Experiment, und meine ersten Arbeiten sind ja auch eindeutig im Experimentalfilmbereich Schublade, in dieser Experimentalfilmschublade zu finden. Und ich habe mich quasi selbst herausgefordert damit, und mache das auch immer noch, immer wieder neue Genres und neue Herangehensweisen auszuprobieren. Ich sehe mich da in keinster Weise in dieser Tradition, wobei ich die beiden natürlich sehr schätze und ihre Arbeiten großartig finde. Mit Abstrichen, muss ich dazu sagen.
Das habe ich mir schon gedacht, was den Seidel angeht, vermutlich mehr, oder?
Ja, ich habe auch ein bisschen ein Problem, okay, ja, mit dem Horse of Glory von Klawocker.
Ja, ich glaube, da bist du nicht die Einzige, ja. Noch einmal ganz kurz auf diesen biografischen Sprung weg von Architektur hin zu Film. Das war ja auch ein Sprung weg von Graz nach Wien. War das eigentlich damals uncool, in Graz zu bleiben? Weil von deiner Generation ist wahrscheinlich die Hälfte nach Wien gezogen, habe ich den Eindruck. Oder war das einfach halt, weil man dort mehr Möglichkeiten hat?
Na, es war nicht uncool, aber ich muss ehrlich gestehen, ich hatte ja schon einmal den Absprung verpasst. Ich wollte eigentlich schon ursprünglich nach der Schule.
Ich meine, von Mürzzuschlag wäre es ja genauso weit gewesen, wie man am Anfang erwartet.
Ja, aber eben, ich bin ja nicht in Mürzzuschlag aufgewachsen. Da waren meine Großeltern in der Nähe zu Hause. Ich habe die ersten 3 Lebensjahre dort verbracht. Und ich bin immer noch gerne dort, weil wir eben das Familienhaus noch immer dort haben. Und es ist sehr gut, um sich zu erholen, aber nicht, um dort zu leben. Und wie gesagt, ich kenne die meisten Leute aus dem Dorf nicht. Ich wäre auch woanders hingegangen. Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, nach London zu gehen, weil ich hatte ein Jahr in Edinburgh studiert, war wahnsinnig anglophil, hatte gute Kontakte dann über das Studium. Das war tatsächlich auch wirklich eine ernsthafte Überlegung. Und Wien war dann so naheliegend, weil eben, also ich wollte auf jeden Fall aus diesem Kleinstädtischen raus. Also ich hatte so viel gesehen, ich war wirklich mit vielen, ich war mal eben ein Jahr in Edinburgh. Ich habe 4 Monate lang in Neapel gelebt mit Diplomstipendium. Ich war so gierig nach neuen Kontexten und neuen, einem neuen Umfeld. Aber als uncool empfand ich es nicht, ganz im Gegenteil. Graz empfand ich immer als sehr fortschrittlich im Kulturellen, weil ich bin dann später, das Absurde war, ich bin nach Wien, und ein Jahr, nachdem ich in Wien war, habe ich in Linz an der Kunstuni eine Stelle angetreten und war dann eigentlich todunglücklich, weil ich dann wieder in einer Provinzstadt gelandet bin. Ich habe dann nicht in Linz gelebt, sondern ich bin zwischen Wien und Linz gependelt, was ging, heute noch einfacher mit dem schnellen Zug. Aber im Vergleich zu Graz war Linz ja in keinster Weise so reich an Kulturveranstaltungen zum Beispiel. Da gab es zwar die andere Szene, die Stadtwerkstattszene, die sicher auch irrsinnig spannend ist, aber sowas wie in Graz, wir als Studierende, das war völlig normal, dass wir zu einer Eröffnung in der neuen Galerie gegangen sind. Wir haben uns wirklich interessiert dafür. Ich war in Linz bei einer Eröffnung im Landesmuseum, großartige Ausstellung. Es waren keine Studenten dort. Wo waren die? Da war die Kunst, da ist die Kunstuni. Also das hatte ich schon immer das Gefühl, dass eben gerade auch durch den steirischen Herbst wir alle sehr kulturaffin sozialisiert worden sind.
Du hast jetzt eh schon ein paar Orte aufgezählt. Ich hätte noch Rom und Sarajevo zum Beispiel zu bieten in deiner Biografie, wo du auch zumindest eine Zeit lang verbracht hast. Wie hast du da diese Orte ausgesucht? Rom, Neapel, Edinburgh, Sarajevo. Und wann kommt der Film über die Architektur in Los Angeles?
Oh mein Gott. wie habe ich mir die ausgesucht? Ich war auch in Mexico City.
Auch nicht unspannend, ja.
Ja, weil das eigentlich habe ich mir jetzt bei deiner Aufzählung gedacht, na eigentlich alles so mehr oder weniger Provinzhauptstädte, wobei ja, Rom und Mexico City da nicht so hineinpassen. Also die sprengen dann den Rahmen. Naja, wonach habe ich mir das ausgesucht? Italien hat mich immer interessiert, schon seit meiner Kindheit. Also durch sehr italophile Eltern hatte ich da ein Naheverhältnis und kann die Sprache. Und viele meiner Arbeiten, filmischen Arbeiten, beschäftigen sich auch mit einem bestimmten Phänomen, nämlich dem Faschismus in Italien. Absurderweise fällt es mir einfacher, mich damit intensiver zu beschäftigen als mit dem Nationalsozialismus. Da habe ich so ein bisschen eine Berührungsangst, weil ich beschäftige mich sehr wohl mit dem Nationalsozialismus, aber nicht, bis dato noch nicht in meinen filmischen Arbeiten. Was aber durchaus möglich sein könnte, dass das eines Tages passiert. Oder mit dem Austrofaschismus, das ist noch konkreter, weil ich da sehr wohl sehr viel recherchiert habe schon dazu. Sarajevo hat mich immer schon auch gereizt, seitdem eine Freundin von mir dort geheiratet hat. Sie ist ursprünglich aus Bosnien. Die Asra Akşamaya, die du vielleicht kennst, eine bildende Künstlerin, Architekturtheoretikerin, unterrichtet am MIT und die ist immer wieder auch in Graz, auch in Ausstellungen vertreten und die hat dort geheiratet und da habe ich Sarajevo kennengelernt und dann habe ich mir gedacht, wow, was für eine unglaublich spannende Stadt, auch architektonisch wahnsinnig spannend, wo du wirklich an der Stadt Struktur, die Geschichte ablesen kannst in einer Linearität und Klarheit, wie es selten in einer Stadt ist. Rom ganz anders wieder, also so diese Schichten an Historien, die da in der Stadt sich übereinander schichten und stapeln. Ja, vielleicht ich könnte jetzt nicht sagen, welchen kleinsten gemeinsamen Nenner all diese Städte haben. Es waren immer wieder so, eigentlich so Momente, wo ich an einen Ort komme, weil ich war ja in all diesen Orten schon zuvor, außer in Edinburgh. Das war einfach, weil ich meinen Erasmus-Platz dort gekriegt habe und ich in ein englischsprachiges Land wollte, um die Sprache einfach richtig gut zu lernen. Der kleinste gemeinsame Nenner dieser Städte ist so schwer zu definieren, aber es waren alles Städte, die mich in gewisser Weise berührt haben oder gepackt haben oder ja ganz einfach überwältigt haben in ihrer Komplexität vielleicht auch, ja.
Und die Architektur spielt wahrscheinlich in jeder Stadt eine Rolle, aber zum Beispiel halt, wenn du Faschismus und Rom zusammennimmst, da findest du natürlich viel total vage Sachen, ne?
Mm, genau. Also
Mussolini hat sich da ja schon ziemlich ausgetobt mit seinen Leuten.
Genau.
Die nächste Stadt, den man erwähnen sollte, ist New York 2003. Wenn meine Recherche stimmt, hast du einen Award dort bekommen für den Best Experimental Film beim New York Underground Film Festival. Da überlegt man sich dann nicht, okay, und jetzt gehe ich das in den USA an?
Nein, das stellt man sich viel glamouröser vor, als es ist. Das New York Underground Film Festival ist tatsächlich ein Underground Film Festival. Es gibt sehr wohl Filme, die da groß rauskamen. Ich kann mich erinnern, da einer, der mich damals sehr geflasht hat, das war Pi.
Kannst du ja, Riesenfilm.
Riesenfilm, der hat damals, aber ich war ja quasi.
Aronofsky, oder? Mhm. Ich bin nicht so schlecht.
Ja, ich bin.
Darren Aronofsky. Pi war ein Wahnsinnsfilm,
ja. Ja, sehr früh auch schon so Dinge vorweggenommen, die dann später in anderen Science-Fiction-Filmen wiedergekommen sind. Auf jeden Fall, habe ich das, weil da das war quasi mein erster Film, der diesen Preis gewonnen hat. Ich war irgendwie völlig überfordert auch. Und bekommt man dann halt irgendwie so ein Award-Zertifikat und einen kleinen Geldbetrag.
Da fliegt man jetzt aber nicht hin zur Underground-Gala oder so.
Nein, okay. Bin ich damals nicht. Ich habe einige Dinge sausen lassen, wo ich mir heute ein bisschen in den Hintern beiße. Ich war zum Beispiel mit einem Film, auch mit dem Film, mit dem ersten war ich eingeladen am Toronto Film Festival. Das ist auch ein ziemlich wichtiges, gutes Festival. Hatte aber am gleichen Abend einen Live-Auftritt mit dem Norbert Pfaffenbichler bei der Ars Electronica im Brucknerhaus mit dem Dennis Russell Davis Orchester, also mit dem Bruckner Orchester unter Dennis Russell Davis, so Live-Visuals. Das sagt man halt auch nicht so leicht ab. Also da muss man sich dann entscheiden. Fliegt man nach Toronto oder?
Toronto oder Linz, ja, man kann sich eigentlich gar nicht entscheiden.
Nein, aber es ist...
du hast generell recht erfreulich viele Auszeichnungen, Awards, Preise, Ehrungen bekommen, um nicht zu sagen abgeräumt. Was ist dir davon das Wichtigste? Ist das dann wirklich der erste gewesen oder gibt es da irgendwas, was so hervorsticht, dass du sagst, das hat einen Ehrenplatz bekommen?
Ja, der Innovationspreis auf der Diagonale, den ich gemeinsam mit Sascha Birker für Exhibition Talks bekommen habe, ist mir eigentlich der wichtigste Preis, weil das sozusagen in der Branche in Österreich halt in diesem Bereich der wichtigste Preis ist. Und natürlich, ich würde sagen, der zweitwichtigste ist mir der Kurzfilmpreis am Edinburgh Film Festival, weil das auch ein ziemlich renommiertes Festival ist und da quasi den Preis für den besten Kurzfilm zu bekommen, war mir auch sehr... Ich meine, es ist schwer zu ranken. Ich freue mich über jeden Preis. Wahnsinnig, wirklich.
Und ist das auch ökonomisch wichtig, einfach ab und zu mal einen Preis zu bekommen? Bei den Schriftstellern und Schriftstellerinnen ist es ja so. Führt mich nämlich zu meiner BWLer-Frage, kann man seinen Lebensunterhalt als Dokumentarfilmerin in Österreich hier und heute bestreiten? Geht sich das aus?
Mehr schlecht als recht, wie sagt man? Man kann, es geht, aber es ist, also ich kann mir nichts kaufen.
Aber die Preise sind dann wichtig, weil da kriegt man dann nochmal ein bisschen...
Die Preise sind super wichtig. Einer der höchsten Geldpreise in dieser, auch natürlich mir ein wahnsinnig wichtiger Preis, war dieser Outstanding Artist Award. Ich glaube, das waren 8.000 Euro. Das ist richtig gut, richtig, richtig gut. Oder auch das Stadtstipendium, wo man ja quasi leben kann davon. Aber ich verwende das Geld dann nicht quasi, um mir, weiß ich nicht, irgendwelche Designermöbel zu kaufen oder in die Karibik zu fahren, sondern ich kaufe mir dann halt einen neuen Equipment. Computer oder ein, oder das, die 8.000 Euro vom Outstanding Artist Award habe ich in die Fertigstellung eines Films gesteckt, wo ich das Budget überzogen hatte.
Aber die Karibik wird ja überschätzt, kann ich da sagen, seit ihr einmal kurz dort war. Das okay. Ist auf Instagram ist es okay und mehr braucht man da nicht. Kommen wir wieder retour in die Steiermark. Unter anderem, Niederösterreich ist zum Beispiel auch dabei. Dein bisher längster Film, wenn ich richtig recherchiert habe, ist zugleich der jüngste. 2019 kam Der Stoff, aus dem Träume sind, mit Michi Rieper in die Kinos. Wie kam es dazu?
Michael Rieper ist ein ehemaliger Studienkollege von mir, ein guter Freund, Architekt, und hat aber auch schon einige filmische Arbeiten produziert, eher so für einen Ausstellungskontext, und hat mich schon vor vielen Jahren mal gefragt, ob ich nicht gemeinsam mit ihm einen Film über die Sargfabrik in Wien machen möchte, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Man sagt so, die Mutter der Wohnprojekte der jüngeren Zeit. Und ich habe dann damals gesagt, na, das interessiert mich jetzt nicht so, für dich Regie zu machen, aber ich würde Kamera machen, habe ich Kamera gemacht. Und dann ist er Jahre später noch einmal mit einer neuen Idee an mich herangetreten, nämlich ein Filmprojekt zu machen über Wohnprojekte in Österreich, sozusagen breiter betrachtet, auch im historischen Kontext. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich interessiert mich das Thema, weil durch die Sargfabrik hatte ich da einen ersten Einblick gewonnen, und dann haben wir ganz einfach uns angeschaut, welche Wohnprojekte sind spannend, sind da durch Österreich gegondelt zu zweit, haben Leute getroffen, geplaudert, Fotos, ich habe schon viele Fotos gemacht, also für mögliche interessante Einstellungen, und dann Michael hat sich um die Produktion gekümmert, und ich habe mich ums Filmteam gekümmert und um das Drehbuch mehr oder weniger mal grob festgelegt, und den Ablauf, und dann haben wir irgendwann an einem Punkt, als quasi abgedreht war mit dem Johannes Hammel an der Kamera, sind wir zu einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt unbedingt jemanden Außenstehenden, und haben uns dann die Elke Krohn ins Boot geholt als Editorin und Dramaturgin. Und am Ende habe ich diesen Film beim Crossing Europe Film Festival eingereicht. Die Diagonale hat ihn ja nicht genommen damals. Dann hat er bei Crossing Europe die Welturaufführung. Und ich habe ihn an die Viktoria Belzer und den Norman Schettler vom Stadtkino in Wien geschickt, Stadtkinoverleih. Die wollten ihn dann. Und damit ist er ins Kino gekommen.
Was ziemlich cool ist, ich habe ihn im Kids gesehen. Gibt es irgendeine Chance, den noch zu sehen? Weil er ist tatsächlich sehr sehenswert.
Immer wieder. Also ich habe jetzt keinen Überblick, ob er in nächster Zeit in Österreich irgendwo gezeigt wird. Er ist ja erst, glaube ich, im Oktober im Kunsthaus Graz gelaufen, im Rahmen einer Veranstaltung.
Er steht jetzt nicht auf irgendeiner österreichischen Streaming-Plattform.
Oh ja, schon. Sicher, okay. Natürlich. Es gibt den VOD. Sowohl auf Limit.at als auch auf VOD Kinoclub heißt es, glaube ich, die zweite.
Wunderbar. Kino ist natürlich zu bevorzugen, das muss man auch klar sagen. Mhm. Also schaut's mal ein bisschen herum. Wenn er ins Kino kommt, in eure Nähe, voll super. Jetzt ist es so, meine Großeltern in Graz St. Peter hielten die Terrassenhaussiedlung für eine furchtbare Betonburg. Warum hatten sie Unrecht?
Naja, das ist das eine, quasi eine ästhetische Vorliebe, würde ich sagen, weil ich liebe ja Sichtbeton persönlich, und ich kenne auch ganz viele Menschen, die das so sehen. Wahrscheinlich hat der Maßstab deine Großeltern vielleicht etwas überfordert, weil sozusagen im Kontext dieser St. Peter Vorstadt mit ganz vielen Einfamilienhäusern hatte das schon einen sehr, ja, beeindruckenden Maßstab. Warum sie Unrecht hatten, die Terrassenhaussiedlung, die ich ja auch schon als Kind miterlebt habe, das ist ja quasi, sind ja meine Schulfreundinnen, haben dort gelebt und sind dort aufgewachsen, und ich habe sehr viel Zeit auch dort verbracht. Sie hatte enorme hohe Qualität an Freiräumen, eben autofreien Freiräumen auch, und eine Offenheit, die ja heute ein bisschen eingeschränkter ist, weil offensichtlich durch diversen Vandalismus dann irgendwie die Zwischengeschosse nur mehr mit Schlüssel zu erreichen sind, die ja eigentlich offen waren, auch für alle, auch die Dachterrassen waren zu meiner Jugend offen, das ist heute alles nicht mehr. Aber auch dieser Gedanke, sozusagen dieses das Einfamilienhaus zu stapeln und jeder Bewohnerin quasi das Gefühl zu geben, in einer Art Einfamilienhaus auch zu leben, aber im großen Verband und auch mit ganz vielen hohen, also Freiflächen und Gemeinschaftsräumlichkeiten, die tatsächlich eine hohe Qualität haben, und die haben deshalb eine hohe Qualität, nicht weil ich die Architekten oder ich das behaupte, sondern weil sie genutzt werden. Und das zeichnet es meiner Meinung nach aus, in dem Moment, wo tatsächlich etwas von den Bewohnerinnen angeeignet wird, kann man guten Rechts behaupten, dass etwas eine hohe Qualität aufweist. Weil in dem Moment, wo es sozusagen verkommt und nicht genutzt wird, muss es auch einen Grund geben, warum das verkommt und nicht genutzt wird. Also würde ich meinen, die Architektur der Terrassenhaussiedlung hat eine sehr hohe Qualität. Jede einzelne Wohnung, kann man sagen, ist individuell gestaltet. Also das wird heute niemals mehr gebaut. Es hat ja auch Lawine gekostet. Also die Kosten sind ja damals explodiert, und was aber insofern ein Vorteil war, als sich dadurch, dass eben dieser Bauträger in Konkurs gegangen ist und das alles irgendwie so wie ein Damoklesschwert über die damaligen angehenden Eigentümerinnen geschwebt ist, das hat ja den Vorteil gehabt, dass sie diese Eigentümer Interessensgemeinschaft gegründet haben und quasi ihre ganzen Geschicke selbst in die Hand genommen haben, womit die Terrassenhaussiedlung quasi die größte eigentümerverwaltete Wohnhausanlage Österreichs ist nach wie vor. Und nach wie vor funktioniert das prächtigst, soweit ich das beurteilen kann, soweit es die Bewohnerinnen auch mir vermittelt haben.
Wie kommt man denn, oder anders gefragt, jetzt hast du diesen Film gemacht, die Terrassenhaussiedlung spielt da keine unwesentliche Rolle, aber ein paar andere Modelle in der Richtung kommen da auch vor. Hat dich das unmittelbar beeinflusst bei deinem eigenen Projekt? Ich habe ja am Anfang schon gesagt, Wohnbaurevolutionärin, halb im Scherz. Also euer Projekt Living for Future ist ja jetzt quasi so im Starten. Hat der Film dich da direkt hingestoßen, oder war es umgekehrt, du wolltest das davor schon machen und deswegen der Film? Wie war das?
Nein, es hat mich eindeutig der Film dahin gestoßen. Also ich war mir nie ganz sicher. Also ich habe mich beworben auch schon um Wohnungen in der Sargfabrik. Ich stehe nach wie vor auf der Warteliste, aber es wird ja kaum was frei dort. Und wenn, dann waren die so winzig klein, dass ich beschlossen habe, zu zweit jetzt von 90 auf 45 Quadratmeter downzugraden, das ist dann doch nicht vorstellbar gewesen. Und jetzt habe ich über die Beschäftigung mit dem Film, war das dann schon so ein bisschen angelegt worden in meinem Unterbewusstsein, dass es durchaus eine Alternative sein könnte, vor allem mit dem Hinblick darauf, dass die Kinder bald außer Haus sind und die Lebensumstände sich ändern werden, ja. Und ich nicht einerseits nicht mehr den vielen Platz brauchen werde, wahrscheinlich. Also Platz kann man immer brauchen, aber es gibt ja doch dann ein bisschen so ein Kosten-Nutzen-Überlegung. Und andererseits eben, ja, das ist alleine Leben in der großen Stadt vielleicht irgendwann dann auch ein bisschen fad wird, ja, auf Dauer. Und deshalb habe ich, als mich ein befreundeter Filmproduzent angesprochen hat, kurz vor dem ersten Lockdown, man rechnet ja jetzt immer mit After und bevor Lockdown in der Zeitrechnung, als mich der angesprochen hat, ob ich nicht dabei einen Wettbewerb mitmachen möchte, Bauträgerwettbewerb, den die Stadt Wien ausgeschrieben hat, für ein Baugruppenprojekt im 14. Bezirk in Penzing, habe ich mir gedacht, ja, schau ich mir mal an, mach mal mit. Mitmachen heißt ja noch nichts, weil einen Wettbewerb muss man ja erst einmal gewinnen. Dann haben wir den tatsächlich gewonnen. Gemeinsam eben mit den Architekten Schmidt, Colline, Schmöger, die eben auch Teil der Baugruppe sind. Und wir haben eine GmbH gegründet und sind dem Verein, dem Dachverband Habitat beigetreten. Das ist auch, der wird auch präsentiert in dem Dokumentarfilm. Das war mir zum Beispiel ein sehr großes Anliegen, dass wir Teil des Kollektivs Habitat werden, weil ich finde, dass die sehr wichtiges gesellschaftspolitisches Statement liefern mit der Art und Weise, wie sie Häuser dem Immobilienmarkt entziehen. Also in dem Moment, wo ein Haus, eine Hausgemeinschaft dem Habitat-Verband beitritt, ist das Haus vom Markt genommen. Also es ist unverkäuflich. Und das war mir auch sehr wichtig und ich konnte da auch den Rest unserer Truppe überzeugen. Und wir haben jetzt gerade ganz frisch am 31.12. das Projekt eingereicht. Und wenn alles gut geht, werden wir in 6 Monaten zu bauen beginnen. Oder aus, ja, also
wenn
alles
wird dazu. Wenn ich es richtig sehe, also ihr habt, glaube ich, 11 Wohneinheiten euch vorgenommen. Habt jetzt einmal 200.000 Euro ungefähr aufgetrieben, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ungefähr 900.000 solltet ihr dann bis April auftreiben, oder?
Ja, genau.
Jetzt wollen wir keine tagesaktuellen Sachen in einem Podcast tun, weil den hört man sich vielleicht später auch noch an. Aber was sind denn so die nächsten Schritte noch, bevor da tatsächlich die Baumaschinen auffahren?
Ja, wir müssen unser Finanzierungsmodell, hast du jetzt gerade kurz angerissen. Wir finanzieren, wir haben so eine Drittelfinanzierung. Da wir alle kein Eigenkapital oder nicht genug Eigenkapital einbringen können, um überhaupt einen Bankkredit zu bekommen, haben wir ein Drittel des Projekts uns vorgenommen, über Direktkredite zu finanzieren. Diese Direktkredite werden, das ist sozusagen Geld, das du anlegen kannst bei uns, wie bei jeder Bank oder in einem Aktienfonds anlegen kannst, nur dass du bei uns genau weißt, was mit dem Geld passiert.
Aber rein formal, also wird jetzt kein BWLer-Podcast, aber das ist ein nachrangiges Darlehen oder wie?
Ja, mittlerweile, also es ändert sich ja da ständig, es ist ein Nachrangdarlehen, aber du hast natürlich, du unterschreibst einen Vertrag, du kannst das Geld rausholen, bis 5.000 Euro hast du 3 Monate Kündigungsfrist, ab 5.000 bis 50, weil mehr nehmen wir nicht pro Person, hast du 6 Monate Kündigungsfrist und das alles ist gedeckt über das Alternativfinanzierungsgesetz, das damals der Heini Staudinger mit seinem GEA quasi
durchgefeitet
hat, ja. in Österreich. Danke, Heini Staudinger. Und wir machen eben wir kampagnisieren und versuchen Leute eben anzusprechen und es funktioniert erstaunlich gut. Also wir haben jetzt, wie gesagt, muss man sagen, innerhalb von 3 Wochen über 200.000 Euro an Direktkrediten gesammelt, um mal in die Planung gehen zu können und die ganzen Konsulentinnen wie Haustechnikerinnen und Statikerinnen bezahlen zu können und diese quasi in dem Moment, wo wir die 1,1 Millionen Euro an Direktkredit haben oder schon früher, ich glaube, also mit den Banken sind wir jetzt gerade noch im Gespräch, weil wir noch nicht ganz sicher sind, mit welcher Bank wir zusammenarbeiten wollen, weil die Banken wollen sehr wohl alle, ja, Aber wir sitzen da jetzt auf dem längeren Ast. Da das ganz gut funktioniert mit den Direktkrediten, werden wir uns dann die Bank aussuchen. Und in dem Moment, wo der Bankkredit kommt, haben wir auch wieder kein Problem mehr, auch die Direktkredite umgehend zurückzuzahlen.
Nachdem wir ja Oberschichtspodcast sind, also falls jemand einen Bausparer hat, der ausläuft oder sonst irgendwo ein paar Tausend herumliegen hat, meldet sich einfach bei der Lotte. Ich glaube, mit Google ist das relativ leicht herausfindbar. Das Projekt heißt Living for Future und dann ja. Tut's was für die Baukultur in Österreich, weil vermutlich wird das ja ein bisschen mehr als so ein 0815 Wohnbau. Ne?
Naja, unsere oberste Prämisse ist, dass wir klimagerecht bauen und leben wollen. Also wir bauen mit dem hohen Anspruch, nicht gegen die Jahreszeiten, sondern mit den Jahreszeiten leben zu wollen. Die Architektinnen haben so ein Modell mit Klimaschichten vorgeschlagen. Wir unterstützen das natürlich alle. Wir haben alle diesen Entwurf von der ersten Sekunde an geliebt und mitgetragen. Und wir werden dann eben mit Erdwärme und Bauteilaktivierung kühlen und wärmen und sozusagen in diesen Übergangszeiten mit diesen Klimaschichten arbeiten. Und es erfordert ein aktives Wohnen von jeder Einzelnen. Und ich freue mich schon sehr darauf. Wir werden auch einen Garten haben und werden den auch hoffentlich selbst ganz intensiv bespielen. Also da freue ich mich schon drauf. Aufs Garteln in der Stadt. Also es ist wirklich... wir haben uns da sehr viel vorgenommen. Wir wollen auch schon während der Bauzeit die Gegend dort kulturell aktivieren, also kulturelle Impulse setzen. Das ist quasi dadurch, dass wir sehr viele Kulturschaffende sind, die dieser Baugruppe angehören, war das naheliegend. Wir haben gesehen, es gibt dort rund um den Bauplatz sehr viel Leerstand. Und die Idee war eben so, über ein Kulturprojekt temporär mal diesen Leerstand auch wieder zu aktivieren und dadurch auch die Nachbarschaft ein bisschen kennenzulernen und sie in weiterer Folge dann auch in unser Projekt ja aktiv immer integrieren zu können. Also wir wollen da jetzt nicht so eine Enklave, eine Baugruppenenklave, sondern wir wollen ganz klar geöffnet sein auch für die Nachbarschaft.
Jetzt ist es ja so, Wien wächst wahrscheinlich noch ein bisschen dramatischer als Graz, aber bei uns ist es, glaube ich, schon so deutlich spürbar, dass die sogenannte Bauwut wohl einer der Gründe war für die Abwahl von unserem früheren Bürgermeister. Wie siehst du die Entwicklung generell in Wien und in Graz? Du kennst ja beide Städte.
Ja, es ist interessant, weil ich hatte ja nicht das Gefühl, als ich in Graz war letzten Sommer mit einem Projekt für den Club Hybrid, wo jetzt übrigens auch ein kurzer Film entstanden ist, Bellevue, der hoffentlich, also das ist quasi mein großer, großer Wunsch, bei der Diagonale zur Premiere gelangen wird, aber das kann ich eigentlich gar nicht hier behaupten, weil ich habe ihn eingereicht und warte eben drauf, gespannt.
Und da war es man ja nie, die sind recht
Da war es man nie, genau. Und ja, die sind recht unberechenbar und auf jeden Fall, ich habe das sehr wohl wahrgenommen. Wir haben da auch in den Reininghausgründen gedreht. In dem Film geht es konkret ums Thema Immobilienspekulation. Und so wie mir das kolportiert worden ist, wurde ja in Graz tatsächlich am Bedarf vorbei gebaut und geplant. Also
das könnte man unter Umständen ein bisschen so behaupten. Nicht nur wahrscheinlich, also Reininghaus hat schon so Zielgruppen. Aber teilweise offensichtlich schon, es sind einfach ganz für Anlegerwohnungen ganz offensichtlich entstanden, die jetzt eigentlich keinen Bedarf decken müssen, außer den Finanzkapitalmarkt irgendwie oder so. Also in Wien ist das ein bisschen anders.
Nein, es gibt das eine wie das andere. Also es gibt natürlich in Wien die große Agenda des sozialen Wohnbaus, das hat einfach Tradition in Wien und das wird auch sehr... Da wird auch sehr bedacht immer darauf geachtet, dass in der Planung, in der Widmung immer ein gewisser Prozentsatz an Sozialwohnungen, Gemeindewohnungen, Genossenschaftswohnungen leistbar mit leistbaren Mieten gebaut wird, errichtet wird, aber es gibt sehr wohl auch gerade um zum Beispiel Bahnhofsviertel, die Ränder des Sonnenwendviertels, da werden sehr wohl auch diese typischen Anlegerwohnungen gebaut. Und es wurde jetzt auch, das ist quasi das Neueste, es wurde jetzt auch eine große Genossenschaft verkauft von der Stadt Wien.
Mhm.
Also man weiß nicht genau, warum. Da bin ich eben auch ein bisschen dabei, weil schauen wir mal, ob das was wird. Bin gerade dabei, eben mit einer Produktionsfirma gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten für einen Film zu dem Thema, eben Wohnen als Kapitalanlage macht ja sozusagen also etwas, was ein Grundrecht ist, führt ja dazu, dass dieses Grundrecht untergraben wird, ja, weil dadurch, dass diese vielen Anlegerwohnungen gebaut wird, wo es eigentlich nicht mehr um die Nutzung des Wohnraums geht, sondern die halt tatsächlich nichts anderes darstellen als gestapelte Aktien und Sparbücher. Hier zitiere ich übrigens aus der Gabu Heindl, Stadtkonflikte, ein sehr tolles, aktuelles Werk zu dem Thema, führt ja dazu, dass es zu Wohnraumknappheit führt, ja, und die Leute am freien Wohnungsmarkt natürlich die Mieten ins Bodenlose wachsen und auf der anderen Seite aber so viel leer steht. Und da finde ich jetzt zum Beispiel diese Leerstandsabgabe, die Graz geplant hat, goldrichtig gesetzt. Also das finde ich großartig, dass sich da jetzt was tut.
Also ich glaube, es wird dich irgendein Architektur-Podcast demnächst anrufen, weil da hätten wir wirklich noch sehr, sehr viele Themen, sehr viele Fragen auf meiner Fragenliste, die sich um das Thema drehen. Aber ich habe ein bisschen auf den Timer rüber geschielt und ich glaube, wir sollten schön langsam in den letzten Punkt der Veranstaltung kommen. Wir nennen das Word-Rap, also kurze Fragen, kurze Antworten bitte.
Oh Gott.
Ja, da haben alle bisher durch müssen, wurscht ob alt oder jung. Als gebürtige Steirerin, Satteldach oder Flachdach?
Flachdach.
Dominik oder Zaha Hadid?
Zaha Hadid.
Im Zweifelsfall lieber ein Dre in Hollywood oder in Bollywood?
Hollywood.
Wegen der Architektur. In der Pension dann immer noch Wien oder doch ins lauschige Mürztal?
Wien.
Samstagabend, Lotte Schreiber sitzt vor dem Kinoprogramm, Scorsese oder Haneke?
Haneke.
Rot oder schwarz?
Rot.
Sehr gut, alle Fragen richtig beantwortet. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, man hat nicht gehört, dass wir beide ganz zart verkühlt sind und heute Ingwertee statt Whisky trinken. Danke an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke natürlich an die Hörerinnen und Hörer, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Danke an die Lotte Schreiber und danke an die Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Wir hören uns in ungefähr einem Monat wieder. Bis dahin, gesund bleiben.
Das war der Haupt und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.